Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Mit Vera Linz. Herzlich willkommen zu einer neuen Breitbandausgabe. Bei mir im Studio sind aus dem Breitband-Team Jenny Gensmer und Dennis Kogel. Hallo, ihr beiden.
Hi. Hi.
Ihr habt beide je ein Thema mitgebracht, mit dem wir uns vertieft befassen wollen. Jenny, bei dir geht es um einen kleinen Skandal. Du hast vor einigen Wochen einen Shitstorm beobachtet. Der hat sich gedreht um Mozilla und seinen Browser Firefox. Hat der Softwareentwickler zu Recht Ärger bekommen von den Internet-Usern?
Ich fürchte schon, ja. Vieles drehte sich ja darum, dass Mozilla eine neue Funktion schlecht kommuniziert hat. Aber das eigentliche Thema, über das wir hier auch reden sollten, ist diese Funktion selber, weil die stellt schon grundsätzlich die Frage, was für ein Internet wir eigentlich wollen.
Ich bin gespannt. Und du, Dennis, hast dich mit einem Streik beschäftigt, zu dem in der vergangenen Woche aufgerufen worden ist, in den USA. Warum muss uns das hier jetzt interessieren?
Na, weil dieser Streik auch hier Menschen betrifft und weil es hier auch um was Größeres geht, also nämlich so ein bisschen die Frage, wie KI-Technologie Jobs bedroht.
Okay, werden wir gleich auch drüber sprechen.
Genau.
Außerdem wollen wir mal schauen, ob es Hoffnung gibt, dass die Verwaltung in Deutschland schneller digitalisiert wird. Dazu ist in dieser Woche ein Update des Online-Zugangsgesetzes in Kraft getreten, das sogenannte OZG 2.0. Darüber rede ich mit Jonas Botter. Er ist Forschungsreferent am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung. Ja, und los geht's mit dem Thema Streik, das du mitgebracht hast, Dennis. Dieser Streik wurde ausgerufen von der SAG-AFTRA, genau, der Gewerkschaft der SchauspielerInnen in den USA. Und das erinnert mich ans vergangene Jahr. Da gab's ja schon mal einen Streik in Hollywood, auch ausgerufen von derselben Gewerkschaft, gemeinsam mit der Writers Guild of America damals. Da hatten die SchauspielerInnen fast 4 Monate die Arbeit niedergelegt, um für eine bessere Bezahlung und den Schutz vor künstlicher Intelligenz zu kämpfen. Und jetzt, also etwa ein halbes Jahr später, tritt die Gewerkschaft wieder in den Streik. Und diesmal geht es aber nicht um Filme, sondern um Videospiele.
So,
warum muss
aus.
Uns das interessieren, Dennis? Auch uns Nichtspieler vielleicht.
Ja, es ist schon auch wichtig für NichtspielerInnen, weil es geht hier klar auch um Games, aber es geht hier eigentlich weniger um Games als um einen Streik gegen KI-Technologie, schon wieder, ja. Und es geht auch so ein bisschen um die Angst, ersetzt zu werden und auch wie ArbeiterInnen versuchen, sich zu schützen davor. Also, und ich finde, das geht uns alle was an, auch wenn wir keine Games spielen.
Okay, dann der Reihe nach mal, fangen wir an. Wer streikt da eigentlich in den USA und warum?
Also, die SchauspielerInnen der SAG-AFTRA-Gewerkschaft, die bestreiken jetzt die großen Games-Publisher in den USA. Und wenn man jetzt stutzig wird und denkt so, hä, was haben denn jetzt Schauspiel und Videospiele, wie hängen die zusammen? Die hängen sehr viel zusammen, also weil in modernen Spielen kommen viele SchauspielerInnen zum Einsatz und das sind auch immer öfter Leute, die man auch sonst aus Hollywood-Produktionen, aus Serien, Filmen und so kennt, aber eben auch spezielle Talente für Games. Und diese SchauspielerInnen, die sind wichtig für 3 Bereiche im Prinzip in Games. Also sie sprechen die Figuren, sind also SprecherInnen. Die Gesichter werden oft eingescannt, um dann so ja komplexe Emotionen darzustellen, in ja so Cutscenes zum Beispiel. Und dann gibt es das sogenannte Motion Capturing. Da werden die Bewegungen gescannt der Leute, um dann die Animationen in Spielen zu machen. Also wenn dann man mit einem Schwert auf einen Zombie schlägt oder Fußball spielt zum Beispiel, ne? All sowas. Und der Grund für den Streik ist eben, die Mitglieder der Gewerkschaft wollen stärkeren Schutz vor KI-Technologie und das kommunizieren sie in ziemlich drastischen Worten, wie ich finde. Hier ist eine der Streikführerinnen, die Sprecherin und Regisseurin Sarah L. Marley in einem TikTok-Video.
But right now there are 2 types of contracts and 2 glasses.
One glass. Also sie sagt da im Prinzip, die Verträge, die uns nicht vor KI schützen, die sind Gift, ja, und wenn wir es austrinken, dann zerstören wir unseren Berufsstand.
Also die SchauspielerInnen möchten, dass in Games keine Technologie, keine KI-Technologie eingesetzt wird? Also zum Beispiel keine künstlichen Stimmen, also gar nichts mit KI?
Nicht mal. Also die sind da sogar relativ offen, was das angeht. Sie wollen aber immer um Erlaubnis gefragt werden. Und wann dann zum Beispiel die Stimmen benutzt werden sollen, um neue KI-Modelle zu trainieren. Und falls dann, das ist nämlich so eine Sorge, mit diesen KI-Modellen ja so digitale Kopien gebaut werden, Replikas in der Zukunft. Also wenn dann die Stimmen künstlich generiert werden sollen, aus ihren Stimmen, aus ihren Performance, dann sollen sie daran beteiligt werden. Also dann sollen sie Geld bekommen, wenn das nochmal in einem Spiel zum zum Einsatz kommt. Und die großen Studios, das geht so ein bisschen aus den Statements hervor, die sind da nicht bereit, das zuzusichern, vor allem beim Motion Capturing, also bei diesen Bewegungen, bei diesen Animationen. Und darum gibt es jetzt eben diesen Streik und die Gewerkschaftsmitglieder werden aufgefordert, die Arbeit niederzulegen.
Welche Spiele sind denn da überhaupt betroffen?
Also im Prinzip alle Spiele, es gibt aber Ausnahmen. Publisher können auch einfach den Forderungen zustimmen, so neue Verträge unterschreiben, dann darf man auch weiter an deren Spielen arbeiten. War auch letztes Jahr so bei Filmverlagen. Und es gibt so eine Ausnahme für Spiele, die schon seit über einem Jahr in Entwicklung sind. Ja, wurden halt schon vorher Verträge abgeschlossen. Damit sind wohl aber einige Mitglieder der Gewerkschaft nicht so glücklich und wollen das vielleicht auch nochmal anfechten.
Der Streik ist ja im Moment gerade in den USA, also findet dort statt. Spiele werden aber natürlich auf der ganzen Welt entwickelt. Also auch hier bei uns in Deutschland. Mhm. Hat das eigentlich irgendwelche Auswirkungen, dieser Streik, auf die deutsche Spieleentwicklung?
Ja, ich dachte zuerst so, na okay, ne, das ist ja da drüben so und wir machen was anderes hier so, aber doch hat tatsächlich Auswirkungen. Ich habe zum Beispiel mit einem Entwickler gesprochen namens Cyrus Nemati, der macht Games, ist selber aus den USA, lebt seit über 10 Jahren in Deutschland, in Berlin und ist der Gründer von einem kleinen Studio in Berlin und der sagt, ja, dieser Streik hat Auswirkungen auf ihn.
So I do have future plans for my intellectual.
Ja, er möchte halt gerne an einer Fortsetzung arbeiten seines Spiels, das heißt Vampire Therapist, da geht es um einen Vampir, der als Therapeut für andere Vampire arbeitet, das ist sehr witzig.
Ich bin sofort.
Ja, und für dieses Spiel hat er dann eben mit bekannten SchauspielerInnen aus den USA gearbeitet, die dann die anderen Vampire sprechen. Aber jetzt.
And since I am a SAG-AFTRA production, this means that that is on hold.
Ja, war das erstmal auf Eis? Er hat dann rausgefunden, ja, es geht doch, er muss dann so einen Vertrag abschließen, so einen Interim-Vertrag, aber das ist dann eben vor allem aus Deutschland heraus viel Papierkram, viel Arbeit, das kostet auch was und das können und wollen halt eben nicht alle kleinen Studios machen.
Und wie ist das für ihn? Könnte er sich nicht einfach auch sagen, ja, ich bin irgendwie weit weg, bin hier in Deutschland, merkt ja jetzt eigentlich keiner, wenn ich mit anderen zusammenarbeite?
Na, also theoretisch wäre das schon möglich, er könnte auch mit anderen Leuten arbeiten, aber da muss man natürlich sehen, also die Standardsprache für große Spiele ist ja Englisch. Man möchte dann eben die Leute, die halt Native Speakers, die halt ne, Muttersprachler sind, haben und die Leute aus der US-Gewerkschaft, das sind halt zum Teil echte Stars, die kann man nicht einfach so ersetzen. Die helfen ja dann auch, so ein Spiel zu promoten, wenn die mitmachen. Und klar, es gibt ja jetzt auch Leute außerhalb der Gewerkschaft. Aber SAG-AFTRA sagt auch ganz klar, also wenn ihr den Streik brecht, dann nehmen wir euch in Zukunft auch einfach nicht mehr auf. Und das ist ja für Leute dann im Entertainment-Bereich schon eine ernste Drohung. Und daher glaube ich, Cyrus ist da nicht alleine mit seinem Problem, dass man da eben ne, sich irgendwie zu verhalten muss, irgendwie handeln muss. Der ist jetzt deswegen nicht sauer oder so. Der unterstützt den Streik. Der ist ja auch selber Sprecher für Games tatsächlich und auch selber mal immer wieder in so internationalen Produktionen an so SAG-AFTRA-Projekten auch beteiligt, auch wenn er selber kein Mitglied in der Gewerkschaft ist.
Also ist schon alles sehr verwoben in der Gaming-Branche, aber es ist ja auch so, Dennis, die USA sind ja oft Vorreiter, also Entwicklungen, die wir dort sehen, kommen dann früher oder später auch zu uns hier nach Deutschland oder nach Europa. Und wie sieht denn dieser Streik aus deutscher Perspektive aus? Hier gibt es ja auch SprecherInnen für Games. Wie schauen die denn auf den Streik? Wie kommt der bei denen an?
Ja, ganz interessant. Und erstmal so.
Was auf jeden Fall gerade kommt, und da stehen wir aber solidarisch, ist, dass die Produktionen aus USA versuchen, international andere Stimmen zu casten, die sich nicht anstellen.
Ja, das ist Anna-Sophia Lumpe, das ist die erste Vorsitzende aus dem Vorstand vom Verband Deutscher SprecherInnen, der VDS. Und sie informiert also gerade MitgliederInnen ja, vom Verband, dass die nicht den Streik brechen sollen. Und sie hat mir dann auch erzählt, dass diese Themen vom Streik in den USA, diese Verträge ohne den Schutz vor KI, die sind halt auch bei deutschen SprecherInnen Thema.
Also da steht dann, sind dann so sehr weit gefasste Klauseln drin, dass die Aufnahmen für noch nicht erforschte Technologien in unendliche Zukunft verwendet werden dürfen. Also als wir noch nicht wussten, was KI ist, da haben wir das alles immer unterschrieben. Jetzt wissen wir, was KI ist und jetzt wird uns auf einmal klar, wow, das ist alles Trainingsmaterial, das habe ich alles unterschrieben, das dürfen die alles theoretisch verwenden. Und jetzt ist halt der Moment, wo wir seit über einem Jahr schon sagen, unterschreibt das nicht.
Ja, also ist auch hier einfach Thema, schon seit einer Weile, ist nicht neu. Und auch hier in Deutschland organisieren sich jetzt auch Berufsstände, um zu versuchen, sich dann so gemeinsam gegen diese Entwicklung zu stellen und dann eben ja in ihrer Sicht die berufliche Zukunft zu sichern. Mir hat zum Beispiel auch eine Sprecherin von der Gewerkschaft Verdi erzählt, dass es Pläne gibt, sich sich stärker um Menschen in der Games-Branche zu bemühen. Und auch da ist KI natürlich ein Thema.
Und wie würdest du das einschätzen? Wie erfolgsversprechend ist das?
Das ist richtig schwer zu sagen, finde ich. Also weil einerseits, es gab 2016 schon mal einen fast ein Jahr langen Streik der SAG-AFTRA-Mitglieder gegen Videospiele. Also auch da nochmal Videospiele als Thema. Da war die Kernforderung Gewinnbeteiligung für die DarstellerInnen und das wurde halt nicht erfüllt. Und andererseits muss man jetzt sagen, die Stimmen der SprecherInnen für Games und der SchauspielerInnen, die sind halt jetzt wichtiger, als sie vor 8 Jahren noch waren. Also es gibt zum Beispiel so Leute wie Matthew Mercer, das ist einer der Leute, mit dem Cyrus Nemati gearbeitet hat. Der ist halt so ein richtiger Star, der tritt mit seiner Rollenspielshow in Stadien auf, also im Wembley-Stadion in London hat er irgendwie vor einer Weile einen Auftritt. Und diese Angst, ja, durch KI den Job zu verlieren, das haben ja nicht nur die SprecherInnen, sondern ich glaube, das haben ganz viele Menschen. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich glaube, das ist schon sowas, wo man sich
Gedanken macht. Zumindest ein Thema, auch im Radio.
Ja, ja, auf jeden Fall stellt man sich die Frage, ja.
Ja, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es deswegen viel Solidarität geben kann mit diesem Streik, auch viel Druck dann. Und also ich persönlich bin so ein bisschen befangen. Ich spreche selber eine kleine Rolle in einem Indie-Spiel aktuell und also denke mir deswegen so, ja, total gut, dass das passiert. Aber ja, wie gesagt, auch bin da ein bisschen persönlich befangen.
Jenny, du hast vorhin schon kurz so dazwischen gerufen, oh, würde ich sofort spielen, dieses Monsterspiel, was Dennis erwähnt hat. Bist du Gamerin eigentlich?
Ich traue es mir gar nicht zu sagen. Ich habe extra für Zelda eine Switch gekauft, aber ich bin auch so eine totale Zelda-Fan. Ich würde mich jetzt aber nicht als die Gamerin bezeichnen und habe mir zwischendurch auch gedacht, das ist so ein riesengroßes Thema, Schauspielerin in Games. Und dann bin ich über ein Panel gestolpert, aha, wo ich glaube, das war bei einer Comic-Con oder so, tatsächlich Gaming-SchauspielerInnen, SynchronsprecherInnen gesessen haben und über ihren Beruf gesprochen. Und ich glaube, ich bin ein bisschen mindblown, was die machen. Ich habe jetzt zum Beispiel gelernt, dass die oft relativ unvorbereitet dann irgendwie in diese Boxen reingehen und dann Themen bekommen. Hier, du bist der Schauspieler, du bist die Person oder du bist die Figur und jetzt mach mal. Und dann generieren die aus sich heraus diese ganze Kunst, diese ganze Spontanität, was auch dazu führt, dass zum Teil Videoclips aus den Spielen viral gehen, weil die einfach in dem Moment so gut funktionieren. Ich denke mir, was für eine Kunst, wie schön, wie viel Geist einfach da drin ist und können. Und das würden wir verlieren, würden wir das ersetzen durch AI. Also es täte mir leid, wenn jetzt zum Beispiel Dennis seinen Sprecherjob verliert durch AI, aber vor allen Dingen diese Kulturtechnik, das wäre so schade drum.
Ja, ja, ja. Und ich finde es wirklich interessant, dass da jetzt gerade so viel auch passiert und so viel Anerkennung und dass das jetzt aber so bedroht ist. Also ja, ich bin da sehr gespannt, wie das weitergeht.
Interessante Nebenwirkung aber dieses Streiks, ne? Dass man jetzt mal über so etwas spricht, was eigentlich bislang für die meisten von uns, würde ich sagen, im Verborgenen stattgefunden
hat. Total, total.
Ja, ja, absolut. Keine Ahnung, wie viele SchauspielerInnen bei Zelda aufgetreten sind. Wahrscheinlich noch nicht so viele. Aber ich werde in Zukunft häufiger darauf achten.
Wir kommen zu unserem nächsten Thema hier bei Breitband. Die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen. Da kommt eigentlich jeder immer mal wieder mit in Berührung. Zum Beispiel, wenn man Elterngeld beantragen will oder eine Geburtsurkunde braucht oder eine Parkvignette. Ihr habt bestimmt auch schon Erfahrungen damit gemacht, oder? Dennis, du lachst schon.
So wenig tatsächlich. Also digitale Verwaltungsdienste, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, man kann ja Bürgeramtstermine sind ja ein Termin hier, sind ein Thema hier in Berlin. Ich habe das Gefühl, online kriegt man keinen Termin, aber wenn man anruft, kriegt man einen Termin. Also da ist das quasi, da funktioniert das Analoge nochmal besser als das Digitale oft. Also ich weiß nicht, ich mache kaum irgendwas digital mit Verwaltungsdiensten.
Vielleicht versuchst du es auch zu umgehen oder so. Ja. Wer weiß, das Unbewusste. Es ist ja nicht so einfach, wie es bei dir, Jenny.
Also ich habe auf jeden Fall heute Morgen mal nachgeschaut und der nächste Termin für ein Bürgeramt ist am 2. Oktober.
Schön.
hier in Berlin auf jeden
das
Fall.
Ist krass, ja.
Aber es stimmt, genau, man kann da anrufen und kann oft so die kurzfristigen Sachen, die kurzfristigen Termine bekommen, wenn jemand abgesagt hat. Ja, mir wurde vor einer Weile das Portemonnaie geklaut und das heißt ja immer bei dieser Verwaltungsmodernisierung, die Daten sollen rennen, nicht die BürgerInnen. Und ich glaube, ich bin ganz schön viel gelaufen, um all meine Pässe wiederzubekommen.
Okay, also ich habe Erfahrungen mit einer Parkvignette gemacht. Ambivalente Erfahrungen, nicht nur negativ, würde ich sagen. Also ich konnte es problemlos digital beantragen, auch sofort bezahlen, das ist ja klar. Hat dann aber 4 Wochen gedauert und wurde dann analog zugeschickt. Finde ich grundsätzlich okay für Leute, die nicht digital affin sind. Hätte mir aber auch eine digitale Option gewünscht. Wie auch zum Beispiel, ich habe gehört, da hatten wir mal hier bei Breitband, dass in Estland ist das, glaube ich, so üblich, dass man vielleicht erinnert wird, dass man das neu beantragen muss. Ich habe dann meinen Antrag, wie wirklich alle Autos rechts und links neben mir ausgedruckt und in die Fensterscheibe gelegt und dann gesagt, in 4 Wochen ist es da, damit halt sozusagen eben keine Knöllchen kommen. Und dann habe ich gelesen, nur beim BAföG dauert es noch länger. Dort kann man bis zu 5 Monate warten, bis so etwas bearbeitet ist. Das kann schon ganz schön hart sein, so zumindest ein Bericht von der TAZ in diesem Jahr. Aber es sollte ja eigentlich besser werden mit der Digitalisierung der Verwaltung. Und zwar schon lange, unter anderem mit Hilfe des Online-Zugangsgesetzes, OZG heißt das, das 2017 in Kraft getreten ist. Das hat die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen geregelt. Und der Plan war, dass 575 dieser Verwaltungsdienstleistungen innerhalb von 5 Jahren digitalisiert werden sollten bis 2022. Ein weltweit einmaliger Plan, sehr ambitioniert, an dem Deutschland dann auch gescheitert ist. Und darüber und über die Frage, wie es jetzt weitergeht mit diesem Online-Zugangsgesetz, habe ich vorab gesprochen mit Dr. Jonas Botter. Er ist Forschungsreferent am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung. Und zuerst habe ich ihn gefragt, wie er dieses Scheitern bewertet. War das jetzt Selbstüberschätzung oder einfach ein bisschen kühn gedacht?
Also als das 2017 auf den Weg gebracht worden ist, hat ja die damalige Bundeskanzlerin Merkel kurz zuvor gesagt, dass Deutschland eigentlich bei der E-Government noch so eine Art Entwicklungsland sei. Und ich denke, aus der Richtung betrachtet, hat das Online-Zugangsgesetz schon einen großen Schub gebracht, weil ohne dieses Gesetz wäre, glaube ich, das Thema E-Government, Verwaltungsdigitalisierung, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, nicht so weit nach vorne auf die politische Agenda gerutscht. Der Umsetzungsstand selber lässt sich nicht gut in Anführungszeichen vorzeigen. Letztendlich hat man 33 an den Start gebracht, flächendeckend in Deutschland zum Anfang 23. Das heißt, da ist noch deutlich Luft nach oben, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man darf dem Gesetz nicht in Abrede stellen, dass es trotzdem viel bewirkt hat, gerade desto enger die Frist dann letztendlich geworden ist.
Genau, man hat dann nämlich im Laufe der Zeit das Ziel reduziert, als man gemerkt hat, man bekommt das nicht hin und eine kleine Zahl von Verwaltungsdienstleistungen priorisiert, die bis Ende 2022 zur Verfügung stehen sollten. Und das waren dann, Sie haben es gesagt, 33 offenbar. Aber was heißt hier überhaupt Digitalisierung, dass nur das Frontend digitalisiert wird, also das, was der Bürger direkt zu sehen bekommt?
In der Tat, also nur das Frontend, also das, was beim Nutzer sozusagen ankommt, darauf zielte das Gesetz. Deswegen heißt es Online-Zugangsgesetz und nicht etwa beispielsweise Verwaltungsdigitalisierungsgesetz, weil auch nur diesen Online-Zugang durfte der Bund überhaupt durch eine Verfassungsänderung regeln. Alles, was danach sozusagen sich anschließt, darf der Bundesgesetzgeber gar nicht einheitlich für Bund und Länder zusammen vorgeben.
Nun gibt es das Update des Online-Zugangsgesetzes, das sogenannte OZG 2.0. Damit soll die Verwaltungsdigitalisierung beschleunigt werden. Was heißt beschleunigt? Wie kann ich mir das als Nutzerin konkret vorstellen?
Was ein neuer Faktor ist, Bürgerinnen und Bürger sollen ab 2028 einen Anspruch auf digitale Verwaltungsleistungen haben. Was dann zum beschleunigten Verwaltungsverfahren führen soll, ist, dass das Once-Only-Prinzip jetzt gesetzlich abgebildet ist. Was heißt das? Once only, also einmal nur noch Daten und Nachweise der Behörde übermitteln. Und dann kann diese Behörde mit dem Okay der Bürgerin, des Bürgers mit anderen Behörden diese Unterlagen teilen, sodass man nicht immer wieder bei der unterschiedlichen Stellen dieselben Informationen mit denen teilen muss. Dafür braucht es aber auch die technischen Voraussetzungen. Und da, wie gesagt, besteht noch auf jeden Fall Luft nach oben. Was jetzt auch sich noch verbessern soll, ist, dass jetzt bei der Bundesverwaltung soll jetzt eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung erfolgen. Also die Amtsstube in Anführungszeichen soll jetzt auch durchdigitalisiert werden. Und wenn das alles erreicht ist, lassen sich natürlich auch Prozesse beschleunigen.
Was heißt denn Luft nach oben? Wir haben ja, wie wir schon besprochen haben, ganz unterschiedliche Standards in den verschiedenen Bundesländern. Wie will man das denn so schnell beheben oder angleichen?
Also was die Standards jetzt bei der OZG-Umsetzung angeht, hat jetzt das Bundesinnenministerium und der IT-Planungsrat 2 Jahre sich dafür noch einmal Zeit genommen, um einheitliche Standards zu entwickeln, dass eben diese technische Abwicklung einheitlicher durchläuft. Aber bei der Registermodernisierung, also der Digitalisierung der öffentlichen Datenbestände, sind wir noch ganz am Anfang letztendlich. Also es gibt einzelne Bereiche wie die Personenstandsregister, wo das schon begonnen hat. Aber die Registermodernisierung, auch wenn darüber wenig gesprochen wird, wird uns bestimmt noch das nächste Jahrzehnt begleiten.
Und ein Teil der Datenbanken ist sozusagen in Landeshand oder in Länderhand und ein anderer Teil in Bundeshand. Kann man das so sagen?
Genau, und ganz viele Daten liegen natürlich auch einfach auf kommunaler Ebene, beispielsweise beim kommunalen Meldeamt. Und dann reden wir ja von tausenden Behörden.
Genau, und das muss jetzt alles in irgendeinen gemeinsamen Standard gebracht werden, dass die sozusagen miteinander reden und sich miteinander abgleichen können.
Und es eine der wichtigen Komponenten ist, dass auch dann der einzelne Bürger über diese verschiedenen Datenübermittlungen identifiziert werden kann. Deswegen wird ja die Steuer-ID zur Bürger-ID in Anführungszeichen, zum einheitlichen Kennzeichen, was wiederum große verfassungs- und datenschutzrechtliche Fragen aufgeworfen hat. Der Gesetzgeber hat sich trotzdem vor 3 Jahren für diesen Weg entschieden. Auch da bleibt abzuwarten, wie die Schutzmechanismen, die man sich dort gedacht hat, dann in der Realität ausgerollt werden.
Kann denn der Bund aufgrund dieser unterschiedlichen Bund-Länder-Kompetenzen überhaupt die Länder, sage ich jetzt mal, anweisen oder denen sagen, wie sie sich da jetzt zu verhalten haben, welche Standards sie da zu akzeptieren haben?
Also die Standards zum Beispiel, also das Gesetz ist ja auch mit dem Bundesrat verabschiedet worden. Der Bundesrat hatte das OZG 2.0 ja auch erst ausgebremst Anfang dieses Jahres. Es musste dann im Vermittlungsausschuss gehen und man hat ist den Ländern jetzt noch etwas entgegengekommen. Die Standards können nur im Einvernehmen mit dem Planungsrat erlassen werden. In dem IT-Planungsrat sind ja auch die Länder vertreten. Aber der verfassungsrechtliche Rahmen ist eben eng gesteckt. Das ist Artikel 91c Grundgesetz. Also man sieht es eher eine versteckte Norm, die erst vor wenigen Jahren in das Grundgesetz eingefügt worden ist. Die lässt aber auch eben nur zu diese Art der geregelten Zusammenarbeit, und eine einheitliche Gesetzgebung steht eben nur für den Zugang zur Verwaltung, also nur diese digitale Bestreiten der Amtsporte. Alles, was danach passiert, kann der Bund den Ländern nicht aufgeben. Also eine End-to-End-Digitalisierung müssen die Länder selbst beschließen.
Jonas Botter vom Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung zum Update des Online-Zugangsgesetzes, dem OZG 2.0 und den Schwierigkeiten, in unserem föderalen System einheitliche Standards in Bund und Ländern zu schaffen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Du hast zu Beginn dieser Ausgabe schon gesagt, dass das Unternehmen Mozilla einen Shitstorm bekommen hat. Mozilla kennen die meisten, weil eines der wichtigsten Mozilla-Produkte der Firefox Browser ist. Und Mozilla und Firefox, kann man schon sagen, das sind Namen, die für einen besonders umsichtigen Umgang mit Daten stehen. Da hat es aber nun ein umstrittenes Update gegeben und dazu gleich noch ein Kommunikationsdesaster. Zumindest letzteres hat Mozilla mittlerweile eingeräumt, dass es nicht ideal gelaufen ist. Jenny, was war da los?
Ja, ich glaube, diese Aufregung, die hätte es auch ohne dieses Kommunikationsproblem gegeben. Aber es hat die Sache schon noch zusätzlich pikant gemacht. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, würde ich gerne mal einen Schritt zurückgehen und euch eine Frage stellen. Und zwar, wenn euer Smartphone ein Update aufspielt, ja, oder auf eurem Laptop, euer Programm aktualisiert sich oder eine App aktualisiert sich, geht ihr danach hin und lest euch durch, was alles neu ist?
Ja.
Also es kommt, ich weiß nicht, bei mir kommt es ein bisschen drauf an. Also so bei Software, die ich ganz, ganz viel benutze, schon. Weil das ist auch irgendwie spannend, was da Neues dazukommt. Bei Videospielen ist das oft auch entspannt, weil da irgendwie ganz, ganz viel was Neues. Und oft steht da aber auch nur so, ja, Sicherheitsupdate ist jetzt besser geworden. So.
Ja, ja, ne? Oder man hat das oder das repariert.
Und also ich habe heute Morgen witzigerweise auch mein Smartphone abgedatet und muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe nicht nachgelesen, was da
okay, in Zukunft macht das vielleicht. Okay. Also, bei Firefox ist es jetzt so, dass seit dem Update 128 Mozilla durch den Browser NutzerInnen-Daten sammelt und sie dann an die Werbeindustrie verkauft. Und das war nicht in den Medien angekündigt. Da gab es kein Achtung, stimmt ihr dem Ganzen zu, Banner oder sowas. Das hat man mitbekommen, wenn man, wie Dennis, die Updates, des Software-Updates eben durchliest oder den Blog von Mozilla liest oder eben den Shitstorm mitbekommen hat und daraus dann übrigens auch nur gelernt hat, dass man dieses neue Feature abschalten kann. Also viele, die Firefox genutzt haben, weil der Browser im Vergleich sehr respektvoll mit der Privatsphäre der Nutzer umgeht, Die fühlten sich einfach durch diese Art, es zu kommunizieren oder nicht zu kommunizieren, komplett hintergangen und waren auch richtig angefasst. Und ich würde euch gerne mal eine Reaktion von Cory Doctorow einspielen. Er ist Science-Fiction-Autor, setzt sich für digitale Grundrechte und gegen Überwachung im Internet ein. Und ich finde, dass seine Reaktion ziemlich gut widerspiegelt, was da viele Firefox-NutzerInnen gefühlt haben.
I'm not so much angry as I am demoralized. Right, this is a hard fight.
Ich bin wütend, aber ich bin vor allem entmutigt. Das hier ist ein harter Kampf. Und die Leute, die für Mozilla arbeiten, die gehören zu den wichtigsten Verbündeten. Es bricht mir das Herz, in dieser Sache auf der anderen Seite zu stehen.
Ja, also viele hatten das Gefühl, Firefox will ihnen einfach so eine wichtige Entscheidung unterjubeln. Aber ich finde, viel wichtiger ist tatsächlich der Punkt, dass in den Augen vieler die letzte Bastion des werbe- oder auch überwachungsfreien Internets eingeknickt ist.
Du hast ja Mozilla angefragt für ein Interview und sie haben dir keins gegeben. Also sie haben gesagt, sie hätten gerade niemanden, der zum Thema was sagen kann oder möchte. Aber haben sie denn irgendwie oder irgendwo ihr Vorgehen begründet?
Ja, irgendwo fand ich interessant, nämlich hauptsächlich auf Reddit und Mastodon. Da haben sie sich wirklich rumgeschlagen mit Nutzerinnen und Nutzern und sich erklärt. Und da zum Beispiel gesagt, dass sie eine Technologie haben, die das Datensammeln auf eine Privatsphäre freundliche Art und Weise macht. Und sie haben argumentiert, dass diese Herangehensweise eine Möglichkeit sei, etwas gegen Überwachung im Internet zu tun und gegen Werbetracking. Und das heißt, wir haben es hier mit einem wirklich heißen Eisen zu tun, wenn wir darüber reden, was wir für ein Internet wollen. Es geht nämlich darum, unter welchen Umständen wir eigentlich finden, dass Datensammeln okay ist oder eben auch nicht. Und ich habe mit einer Person gesprochen, die Mozilla und Firefox auf Mastodon verteidigt hat, Lukas Olejnik. Er ist IT-Forscher, also Sicherheitsforscher. Er ist Experte für Privatsphäre im Internet und Teil einer Arbeitsgruppe des W3-Konsortiums, also des World Wide Web-Konsortiums. Das ist eine Organisation, die sich um all die Standards im Internet kümmert, diese ganzen Protokolle und sich darum kümmert, dass quasi das Internet zusammengehalten wird. Und Olejnik sagt, wir brauchen so eine Lösung, wie die Firefox vorgeschlagen hat.
Let's face it, web economy is based on advertisement. It is.
Seien wir ehrlich, die Internetwirtschaft basiert auf Werbung. Sie ist eine wichtige Einnahmequelle, zum Beispiel für Nachrichtenseiten. Das Problem ist, Werbung funktioniert mit Technologien, die die Privatsphäre verletzen. Die Arbeitsgruppe für technische Architektur des W3C fordert hier schon lange Verbesserungen.
Technical Architecture Group, for example, called for privacy improvements for long, long time.
Also innerhalb dieses W3-Konsortiums, da werden seit langem Lösungsvorschläge diskutiert und auch erarbeitet, die eben die Internetwirtschaft auf der einen Seite, so wie sie ist, erhalten sollen und auf der anderen Seite aber die Privatsphäre der NutzerInnen schützen sollen. Und diese Technik, die Firefox mit seinem neuen Update da jetzt gerade ausprobiert, die ist dem Konsortium durchaus bekannt und eben der Versuch, so einen Spagat zu machen.
Mhm. Mozilla hatte ja vor ein paar Wochen schon die Werbefirma Anonym gekauft. Das haben manche schon so interpretiert, dass Mozilla noch näher an die Werbewirtschaft heranrückt. Das Unternehmen lebt ja schon jetzt auch zum Beispiel von Google-Fundings und Mozilla hat auch bei Firefox in den meisten Ländern Google als Standardsuchmaschine implementiert. Das bringt Firefox bis zu 450 Millionen Dollar jährlich ein, so US-Medien zumindest. Also, dass Firefox schon länger den Spagat sucht zwischen Wirtschaftlichkeit und Schutz von Daten, was auch den Kampf gegen Tracking einschließt, das wird schon deutlich, wenn man sich die Unternehmensgeschichte anschaut. Was ist das jetzt für eine Technologie, die Firefox jetzt hier ausgerollt hat?
Also es stimmt dieser Hinweis, ne? Schon vorher flossen Daten an Suchmaschinenbetreiber. Jetzt kommt aber eine vollkommen neue Datensammelstelle, so könnte man sich das vorstellen, hinzu, die ganz tief in die Technologie des Browsers eingelassen ist. Und diese Technologie, die nennt sich Privacy Preserving Attribution, kurz PPA. Und stark vereinfacht könnte man sagen, dass hier die Daten der Nutzenden, die auf Werbeanzeigen klicken, gesammelt werden, aber auch anonymisiert werden, verschlüsselt werden und dann werden sie zusammen mit anderen Daten in einen Topf geschmissen und vermischt. Und Firefox sagt und auch das W3-Konsortium sagt, das ist kein Tracking, denn die Werbeindustrie, die erfährt aus diesen Daten zwar relativ viel über ihre Anzeigen, die erfahren, welche gut performen und welche schlecht performen. Aber sie erfahren jetzt nicht, wie es beim Tracking ist, welche Person was wo wann geklickt hat. Und Olejnik, der sagt, damit, mit diesem Handeln, diesem Anonymisieren und Verschlüsseln, erfüllt Firefox auch seine Prämisse, die man eben hat als Browserbetreiber, dass man eben auf der Seite der Nutzenden ist und eben gleichzeitig die Nutzenden schützt, aber eben auch was für die Werbeindustrie tun kann.
Das heißt, man verkauft es als eine Art einen goldenen Mittelweg, könnte man sagen. Man sammelt zwar die Daten und gibt sie weiter, aber man trackt nicht. Aber könnte man nicht dennoch sagen, Firefox hat vor der Werbeindustrie kapituliert und ohne Werbung geht in diesem Internet nichts mehr?
Also wenn man jetzt nochmal Olejnik zuhören würde, der würde sagen, so weit geht er nicht. Er sieht das eher als ein Angebot von Firefox an die Werbeindustrie. Aber wenn man jetzt mit Cory Doctorow spricht, dann sieht das nochmal ganz anders aus. Der wäre ganz bei dir, der würde sagen, das ist eine Kapitulation von Mozilla. Und er sagt auch, diese Situation von Mozillas Firefox, die steht sinnbildlich für das, was schiefläuft mit dem Umgang mit Grundrechten im Internet, nämlich, dass sich das Ökosystem auf so wenige Monopole aufgeteilt hat und die Unternehmen so groß geworden sind, dass sie sich häufig leisten können, Regulierung, die es ja gibt, zu ignorieren. Und in diesem Fall wäre das eigentlich, also die dazu da zuständig ist, die Datenschutzgrundverordnung.
I think that Firefox is living in the wake of those activities.
Firefox lebt im Sog dieser Aktivitäten. Der hochkonzentrierte Websektor, der hochkonzentrierte Unterhaltungs-Werbesektor, der mobile Sektor, sie alle setzen Firefox unter Druck. Und das bedeutet, dass Firefox ernsthaft um sein Überleben kämpft und Kompromisse eingehen muss, die es nicht eingehen will.
So, und er sagt aber auch, ja, ist ein Kompromiss, aber der wird Firefox nicht helfen. Die werden damit, dass sie eben mit ihren Werten brechen, eher noch mehr Nutzer und Nutzerinnen verlieren.
Aber man muss vielleicht hier noch sagen, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hattest, man kann das auch abwählen. Ne? Also es ist eine Option, die man nicht nehmen muss. Man kann auch sagen, die möchte ich nicht.
Genau, richtig. Also man kann die Funktion abschalten, man muss eben davon wissen.
Und lesen, genau wie Dennis das war.
Ich habe auch gelesen, dass es ein bisschen kompliziert ist, die zu finden. Ist das so?
Ja, aber so fair muss man sein, Firefox erklärt das auch gut auf seiner Seite.
Ja. Okay, wir haben Cory Doctorow gehört, sehr kritisch und sehr enttäuscht ist er auch, muss man sagen. Hat er denn einen Ausweg?
Ja, also der will Firefox kämpfen sehen und übrigens auch das W3-Konsortium. Er sagt nämlich, das sind eigentlich diejenigen, die auf Missstände hinweisen sollten und zum Beispiel sagen sollten, hey, Datenschutzbehörden, ihr müsst hier weiter hinterher sein und ihr müsst hier strenger sein.
Regulators act when they don't have a choice.
Regulierungsbehörden handeln, wenn sie keine andere Wahl haben. Sie handeln, wenn der politische Wille da ist. Und was diesen politischen Willen schaffen kann, ist, dass Firefox aufsteht, sich für seine Nutzenden einsetzt und sagt, das ist unfair. Das W3-Konsortium ist ganz begeistert von seinen größten Mitgliedern, einer Handvoll sehr großer US-Tech-Unternehmen. Dabei sollten diese öffentlichen, gesellschaftlich engagierten Organisationen wie das W3-Konsortium diesen Unternehmen auf die Finger schauen.
Ja, und ich finde, hier sieht man eine ganz interessante parallele Entwicklung, nämlich dem W3-Konsortium, da passiert sowas Ähnliches, was man bei Firefox beobachten kann. Die haben Mitte der 90er mal angefangen als ein hauptsächlich technisch-akademisch geprägtes Projekt. Aber dann in den 2000er, 2010er Jahren, da kamen dann immer mehr der großen US-Unternehmen, die auch zunehmend Monopolisten geworden sind, dazu als Mitglieder und als Geldgeber. Also Google, Amazon, Meta, PayPal, all diese Unternehmen. Und die reden jetzt eben bei der Entwicklung des Internets, bei der Standardisierung und bei Technologien wie PPA mit. Also neben der großen Marktmacht haben sie auch immer mehr Einfluss auf Organisationen und auf Stiftungen, die eigentlich im NutzerInneninteresse handeln sollten.
Okay, man muss jetzt fast so ein bisschen resignativ sagen, es wird sich zeigen, ob Mozilla seinen Firefox-Browser angesichts der Übermacht der großen Player retten kann. Die Zahlen sprechen ja nicht so richtig dafür. Wenn man mal auf die Zahlen schaut, in den Spitzenzeiten Ende 2009 hatte Firefox einen weltweiten Marktanteil von 32%. In Deutschland waren es Ende 2010 sogar 62% und seitdem ist es immer weiter bergab gegangen. Im Juli 2023 kam Firefox nur noch auf einen weltweiten Anteil von 2,8%. Das ist aber ein Absturz.
Ja, zum Teil auch mit dieser Entwicklung dieser stetigen Kompromisse zu tun hat.
Mhm. Also ich persönlich würde da Cory Doctorow recht geben. Die Regulierungsbehörden müssen stärker durchgreifen. Denn, Frage, seht ihr eine andere Möglichkeit für Mozilla, als der Werbeindustrie so entgegenzukommen?
Ich würde gerne, also vielleicht abseits von Regulierung und sowas sehen, dass Mozilla etwas macht, was also wirklich motivierend und ermutigend ist. Also vielleicht irgendwie ein anderes Modell. Sowas wie so ein, dass wir alle, ich weiß nicht, dass wir alle Mozilla unterstützen oder sowas, ne? Also so, oder quasi einen Browser unterstützen, der eine Alternative zu Chrome und so weiter und so fort, zu werbeindustriebasierten Browsern ist. So, das finde ich irgendwie schön. Wenn man sagt, das ist unser Ding.
So. Ja, und das war es ja eigentlich mal. Und ich glaube, daher kommt ja auch so ein bisschen die Community. Und ich finde, die sind auch neben den Regulierungsbehörden und so weiter auch mit in der Pflicht. Also wenn man das Internet benutzt, muss man, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen besser zuordnen können, woher kommt etwas, was mir nicht gefällt. Zum Beispiel die nervigen Cookie-Banner. Da wird so häufig über, die DSGVO hat uns das Internet kaputt gemacht, sich drüber lustig gemacht oder sich aufgeregt. Aber dass hier eben viele Banner wirklich hässlich gestaltet sind, so dass man sie nicht gern benutzen möchte oder nicht die Entscheidung trifft, die man eigentlich gerne möchte, nämlich ich möchte nicht getrackt werden und das dauert dann ewig lange. Das haben eben Unternehmen so entschieden. Und das könnte man eigentlich auch anders machen. Man sollte also nicht auf die Regulierung, finde ich, sauer sein, sondern auf die Art und Weise, wie sie umgesetzt wird. Und ich finde, das gehört eben auch so ein bisschen dazu, dass wir wissen, wer steht hier eigentlich für welchen Wert im Internet.
Okay, also die Community müsste sich stärker machen, würdest du sagen, Jenny?
Nicht nur die Community, sondern sämtliche Personen, die das Internet benutzen.
Damit sind wir am Ende der aktuellen Breitbandausgabe. Danke euch, Jenny Gensmer und Dennis Kogel, dass ihr hier wart.
Sehr gern.
Sehr gern.
Vielen Dank auch an Hang Taschüren, der die Redaktion dieser Ausgabe hatte. Empfehlt uns gern weiter oder schreibt uns an breitband@deutschlandfunkkultur.de. Mein Name ist Vera Linz und wir sagen Tschüss.
Ciao.